What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ich würde mich in Leverkusen aufstellen, sagte Thomas Müller nach dem Sieg gestern über Borussia Mönchengladbach. Sein Selbstvertrauen hat ganz offensichtlich nicht gelitten, obwohl Thomas Tuchel seine Einsatzzeiten zuletzt streng dosierte. Aber Müller lieferte gestern mal wieder Argumente in eigener Sache. Er war an zwei Toren beteiligt und er stellte einen Rekord auf, den sage und schreibe 500. Pflichtspielsieg im Dress des FC Bayern. Aber satt ist Thomas Müller noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Müller ist, wie alle Bayern, heiß auf das Topspiel am kommenden Wochenende in Leverkusen. Das sind unsere Themen. Der Showdown, Köller Alaaf, der FC kann doch noch gewinnen, und die ausufernden Proteste beim Topspiel der zweiten Liga, Hertha gegen den HSV, wurden gestern 33 Minuten unterbrochen und diese Partie stand sogar ganz kurz vor dem Abbruch. Unser Kommentator Hansi Küpper wird später seine Eindrücke schildern. Und das ist unsere Runde im Studio mit zwei Weltmeistern. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, traf gestern in Köln zweimal, werden wir gleich die Bilder sehen. Und er sagt, Boyer, die Neuverpflichtung aus Istanbul wird den Bayern gut tun. Herzlich willkommen, lieber Lothar, und ein Weltmeister daneben von 2014. Shkodran Mustafi, dazu auch zweimal unter anderem FA-Cup-Sieger mit Arsenal. Auch er war ein Jahr auf Schalke und er möchte später mal Trainer werden, aber hofft auch noch darauf, als Spieler weitermachen zu können. Da werden wir gleich drüber sprechen. Herzlich willkommen an den Kollegen Tobias Altscheffel, Chefreporter von Bild und Sportbild. Er sagt, Thomas Tuchel darf sich nicht zu viele Baustellen aufmachen. Und ein herzliches Willkommen auch an Thomas Reis, der 3 Jahre lang unter anderem Cheftrainer beim VfL Bochum war, ganz lange sowieso in Bochum und ein Jahr auf Schalke. Herzlich willkommen. Mit welchem Faktor muss man das knappe Jahr Schalke multiplizieren, auf die Lebenszeit bezogen?
Ja, natürlich ist Schalke ein sehr, sehr großer Verein und sehr viel Euphorie, sehr viel Druck. Und ich denke schon, dass man das mit 3 Jahren Bochum vergleichen kann.
Bangen Sie noch mit den Schalkern, denen es ja, auch wenn Sie gestern gewonnen haben, insgesamt in dieser Saison nicht so richtig gut von der Hand geht?
Ja, letztendlich hat man ja auch die Verantwortung gehabt, leider nur für 7 Spiele, für den Kader. Ja, war man ja mit verantwortlich, den einen oder anderen Spieler zu holen. Natürlich ist es immer so, dass man als Trainer Wünsche geäußert hat. Es hat nicht alles funktioniert aufgrund von vielleicht auch von finanziellen Möglichkeiten. Und trotzdem fiebert man irgendwo mit, weil man auch schaut, wie macht es der neue Trainer? Wie geht es auch die Fans damit um? Und ich finde, ja, gestern war unheimlich wichtig für die Mannschaft, auch für den gesamten Verein, weil es ist schon so, dass Schalke 04 mit Sicherheit nicht dasteht, wo sie eigentlich stehen wollen und wo sie normalerweise auch hingehören.
Hat das Aus auf Schalke wehgetan?
Ja, natürlich, jedes Aus tut irgendwo weh, weil man hinterfragt sich dann, was hat man falsch gemacht. Irgendwo ist es ja auch gefühlt, wenn man es persönlich nimmt, eine persönliche Niederlage. Und deswegen ist es natürlich nicht schön. Und wenn man, wer mich auch kennt, der weiß, dass ich verrückte Dinge mache. Ich meine, Schalke damals zu übernehmen war nicht ganz einfach in der Situation. Wir haben es leider dann nicht geschafft, die Liga zu halten, wollten versuchen aufzusteigen. Nach 7 Spielen war das für mich dann letztendlich vorbei. Und gerade die Fans und das ganze Umfeld, also das vermisst man schon, weil diese Stimmung im Stadion, die kann einen tragen. Die kann natürlich auch manchmal ein bisschen erdrücken. Da müssen auch gerade die neuen Spieler das Ganze kennenlernen. Aber das vermisse ich definitiv.
Ein Mann, ich bin es nicht, ist Vorbild von Ihnen in dieser Runde. Wer ist es und warum?
Ja, ist natürlich jetzt so eine Sache. Nein, es war immer Lothar. Nicht, weil er jetzt hier sitzt, sondern natürlich hat man als vermeintlich Jugendspieler oder als junger Spieler immer geschaut, wer... gewisse Dinge ja, vorangebracht hat. Und ich fand es halt einfach immer sensationell, wie er auch nach Verletzungen sich nie hat unterkriegen lassen, immer eine Vorbildfunktion hatte. Wir hatten ja auch ein, zwei Mal, hatte ich, glaube ich, das Vergnügen, auch gegen ihn zu spielen, auch beim Hallenturnier in Berlin. Da habe ich auch noch das Original-Trikot. Und das war für mich sportlich immer auf jeden Fall eine Vorbildfunktion, weil er definitiv auch, gerade weil ich auch Verletzungen hatte, und man sich das irgendwo als Beispiel genommen hat, dass man sich nie unterkriegen lässt, weil wie oft wurde man dann schon weggeschrieben, dass man nicht mehr zurückkommt, und das hat dann immer wieder motiviert, und deswegen war Lothar immer sportlich ein Vorbild.
Und Skodran hat ein Handtuch von Lothar Matthäus. Ja. Was steckt denn dahinter?
Ja, ich war ja auch als Kind fußballverrückt, und mein Opa wollte mir ein Geschenk machen. Und ich hatte nie einen Verein, den ich immer supportet habe. Also es gab nie einen Verein. Ich war halt einfach fußballverrückt, Ball unterm Arm und immer auf dem Fußballplatz. Und dann hat mein Opa sich gedacht, er macht mir ein Geschenk, und ist davon ausgegangen, die meisten sind ja FC Bayern-Fans. Und dann hatte ich ein Handtuch vom FC Bayern mit der 10, Matthäus. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wo es ist, ja, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich eins hatte.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Handtuch mit meinem Namen gibt und mit meiner Nummer drauf.
Man lernt immer davon dazu, auch in dieser Sendung, oder gerade in dieser Sendung.
Ja, aber wir sind alle junge Fußballer gewesen und haben unsere Vorbilder gesucht. Mein Vorbild war immer Günter Netzer, mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach. Und so hat halt jeder irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, der Dobi ist, glaube ich, Augsburg-Fan, oder?
Ja. Schon auf jeden Fall Sympathisant, ja. Und ich kann sagen, ich habe zwar nichts von Lothar, aber ich warte immer noch auf die Kiste Bier-Wetteinsatz, die er gegen mich verloren hat.
Also, oh, was geht's?
Was war das, Lothar, ein Ergebnistipp, oder was haben wir da gewettet?
Der Ergebnis ganz sicher nicht, da hättest du nämlich zahlen müssen. Es war irgendwas anderes, weil du hast nie recht.
Auf jeden Fall hat er die Wettschuld noch einzulösen.
Aber ich stehe in seiner Schuld.
Okay, gut. Ich habe eine Wette gegen Thomas Tuchel laufen. Da geht es darum, dass er ohne Sperre durch die Saison kommt. Aber das werden wir unter anderem am kommenden Wochenende verfolgen. Bei Augsburg wäre vielleicht Helmut Haller eine Möglichkeit gewesen als Vorbild, oder Bernd Schuster. Und bei den Bayern?
Oder Armin Fee.
Genau. Und ja, bei den Bayern Thomas Müller. 500. Pflichtspielsieg. Welche, sagen wir mal, Erinnerung hast du an ihn? Er ist ja noch im Business, aber an welches Interview mit ihm wirst du immer zurückdenken?
Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht, und dann bin ich eigentlich recht schnell drauf gekommen. Im März 2009 habe ich ihn und Gerd Müller mal zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob es das erste Treffen war, aber es war auf jeden Fall das erste Interview der beiden miteinander. Und ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut, dass ich das geschafft habe, den Bomber der Nation mit diesem aufstrebenden jungen Spieler zusammenzubringen. Aber ich glaube, für den Thomas war es mindestens genauso besonders. Und die Fotos gibt es heute noch. Ich habe sie eben im Internet mal nochmal gegoogelt. Also Thomas und Gerd damals zusammenzubringen, war da schon besonders und ist jetzt natürlich in der Retrospektive nach dem Tode Gerd Müller natürlich nochmal was Besonderes.
Ja, das ist ja klar. Welchen Wert hat das, Lothar? 500 Pflichtspielsiege?
Weiß ich nicht. Ich habe viel erreicht, aber 500 Pflichtspielsiege habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Also schon eine einmalige Zahl. Vor allem hat er ja, glaube ich, 690.
690, ich sag mal aus dem Kopf, 72%
Siegquote. So, ja, ist ein Wahnsinn. Aber da sieht man eben auch, dass er gerade in der dominantesten Zeit, die der FC Bayern in der Bundesliga je erlebt hat, auch seine Karriere im Endeffekt in diese Zeit hineingepackt hat. Natürlich auch großen Anteil an die ganzen Erfolge. Und ja, man sieht ja, welche Lust und Laune er noch hat. Ja. Und er hat ja nicht jetzt nur gestern über sich gesprochen, sondern eigentlich schon die Kampfansage an das Samstagspiel. Er weiß genau, was am nächsten Samstag in Leverkusen auf dem Spiel steht. Und es waren schon so kleine Sticheleien von ihm, nicht nur, dass er spielen muss, sondern eben auch, er freut sich auf das Spiel. Ja, Leverkusen kann sich sozusagen schön warm anziehen. Also es sind schon diese ersten Nadelstiche, die man dann so außerhalb des Platzes vor dem Spiel schon ein bisschen setzt. Und da ist Thomas Müller natürlich geeignet dafür. Er weiß genau, nicht nur wie er es sagt, in welcher Art er es sagt, mit einem Lächeln, mit einem Schmunzeln, aber alles so ein bisschen mit Hintergedanken, so ein bisschen, schon ein bisschen
schon clever.
Schon ein bisschen hier die Messer wetzen für dieses Spiel. Also Thomas ist clever, aber natürlich Riesenkarriere bisher, und ich hoffe, dass er uns noch lang genug erhalten bleibt.
Skodran, wie war er bei der WM 2014? Ist er intern auch so, wie man ihn extern wahrnimmt?
Ja, also ich glaube, da muss man nicht viel erzählen. Er ist keiner, der jetzt irgendwie vor der Kamera so und dann, wenn die Kamera nicht da ist, anders ist. Er ist so, wie er ist. Das macht ihn ja auch authentisch. Und er ist halt auf dem Platz, was ich finde, halt neben dem, was er halt mit dem Ball am Fuß macht, halt einfach auch einer, der kommuniziert. Also der hält die Mannschaft zusammen. Und auch wenn er, ich war gestern im Stadion, habe mir das Spiel angeschaut, jedes Mal, wenn er ins Pressing geht, wie er da schon beim Anlaufen auch schon dahinter die Leute ruft und Coach und du geh da und ich mach so. Und das ist halt, das sind Spieler, die bringen dich immer, die bringen jeden Verein weiter. Und von denen gibt es nicht so viele. Und er macht das halt überragend, hat das damals bei der WM genauso gemacht. Und von solchen Spielern lebt eine Mannschaft.
Ja, dennoch ist sein Status als Startelfspieler nicht unumstritten, werden wir gleich besprechen. Gestern hat er gespielt, gestern, habe ich schon erwähnt, hat er Argumente in eigener Sache geliefert. Stefan Graf, beim Sieg der Bayern, beim Erledigen der Pflicht gegen Borussia Mönchengladbach.
Wir müssen zur Höchstform auflaufen, anders geht's nicht. Wir sind aber bereit dafür. Ich glaube, dass wir ruhig geblieben sind und natürlich eine gute Reaktion gezeigt haben auf den Rückstand.
Ein grausamer Ball von Neuer auf Müller. Fliegt den Bayern um die Ohren.
Es war wichtig, dass wir vor der Pause noch das 1-1 gemacht haben.
Pavlovic und Ausgleich.
Der spielt schon wie ein Routinier. Wie bekommt er das auf diese Art hin?
Ja, ist beeindruckend. Er spielt richtig abgebrüht. Er spielt ruhigen Fußball, wie wenn das Normalste der Welt wäre. Ich glaube, jedes Spiel jetzt gewonnen, wo er gespielt hat. Also wir sind sehr, sehr happy mit ihm und ein super Junge.
Woher nehmen Sie diese Abgebrühtheit?
Ich spiele ehrlich gesagt einfach nur Fußball. Ich mache das, was ich am meisten liebe. Jetzt hat zweimal gut geklappt. Deswegen bin ich sehr froh drüber. Ja.
Genügt der Kader jetzt so, wie er im Winter nachdesignt wurde? Höchsten internationalen Ansprüchen.
Das werden wir unter Beweis stellen. Das werden wir unter Beweis stellen und dann sprechen wir am Ende der Saison drüber.
Glauben Sie es denn?
Ja, ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind in jedem einzelnen Spiel. Es gibt schon Grund, dem Kader zu vertrauen und das werden wir. Wir müssen an unser Limit gehen, immer. Ich glaube, dass wir das auch bewiesen haben in einer sehr verletzungsmäßig sehr komplizierten ganzen Hinrunde und jetzt eigentlich auch.
Oh, Dresdenschuss und das Tor 3-1, den Licht. Die Bayern waren gefordert, die Bayern haben geliefert.
Schon ein bisschen mit Blick auf Leverkusen, von Sie Davis ist raus. Weiß ich nicht, ob Sie schon was sagen können.
Fonsi hat sich das Knie verdreht, also ich weiß gar nicht, natürlich gar keine Worte dafür, wenn das jetzt schon wieder passiert, jetzt wo Fonsi gerade zurück in seine Form kommt.
Kurzer Ausblick auf Leverkusen, normalerweise eine Partie, wo die Bayern zur Höchstform auflaufen, diesmal auch.
Klar, Leverkusen spielt herausragend, gute Runde, aber wenn Sie in den Rückspiegel schauen, es sind nur 2 Punkte Vorsprung, weil wir da sind. Wir haben jetzt hart dafür gearbeitet, um tatsächlich auch die Chance zu haben, mit Leverkusen die erste Niederlage beizubringen und an ihnen vorbeizuziehen. Das ist natürlich das absolute Wunschszenario.
Und Harry Kane hat auch wieder getroffen. Was ist mit Davis?
Ja, es hieß ja zuerst nach der Innenbanddehnung im Knie 3 Wochen, 4 Wochen, aber die Bayern haben eine Resthoffnung, dass es was werden könnte. Mhm. Bis Leverkusen, zumindest hört man das aus dem Verein so raus, ob es dann nur eine Taktik ist, um Leverkusen ein bisschen zu verunsichern vor dem Spiel. Aber angeblich gibt es noch eine Hoffnung, dass er, weil nichts gerissen ist oder kaputt ist, über den Schmerz hinaus durchsteht und spielen kann.
Spannende Personalien bei den Bayern. Sehr, sehr positiv. Pavlovic. Haben die Bayern den Sechser, den sie gesucht haben, sozusagen im eigenen Haus?
Ja, es scheint so. Manchmal musst du auch ein bisschen das nötige Glück haben, dass du im richtigen Moment die Leistung abrufst, dass du im richtigen Moment am richtigen Ort bist. Bayern haben natürlich auch ein paar Ausfälle gehabt, aber der Junge hat sich freigespielt und man sieht, was für Potenzial er hat und was für ein toller Spieler es ist nach Musiala. Also macht schon eine sehr, sehr gute Entwicklung und mal schauen, wo der Weg dann hingeht.
Ich finde für sein Alter, ich war wie gesagt gestern im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt, aber auch die anderen Spiele, die ich gesehen habe, er gibt der Mannschaft dafür, dass er 19 ist, sehr viel Ruhe. Also man hat das Gefühl, wenn er am Ball kommt, er weiß, was er zu tun hat, er weiß, welche Räume er bespielen möchte, er weiß, wo er sich aufhalten muss. Und ich finde, das ist halt etwas, was ein Sechser unbedingt braucht, gerade wenn du halt viele Spieler hast, die sehr offensiv denken, die jedes Mal nach vorne marschieren, brauchst du eben diese Spieler, die das machen. Und ich finde, dafür, dass er 19 ist, macht er das überragend.
Ja, ist natürlich jemand, der nicht nur hinten spielt, sondern eben auch vorne Tore macht. In Augsburg ein wichtiges Tor, gestern ein wichtiges Tor. Also von dieser Seite ist er ja nicht jetzt der reine Sechser, der reine Holding Six, wie ihn Thomas Tuchel gesucht hat. Auch Thomas Tuchel ist zu seinem Glück dann gezwungen worden über Pavlovic, weil es ist ja dieses Thema über Monate gegangen, dass ein Spieler auf dieser Position gesucht werden muss. Und viele haben ja gesagt, der Bayern München hat eigentlich einige Spieler dort, Leimer, Goretzka, Kimmich, jetzt noch Pavlovic. Also wie gesagt, also die 80, 90, 100 Millionen, die wahrscheinlich diese Holding Six gekostet hätte, die konnte sich Bayern sparen. Und wie gesagt, es ist auch wichtig, dass Bayern München, und er ist jetzt, glaube ich, seit 2011 ist er, glaube ich, bei Bayern München. Es ist ja wichtig, dass auch Bayern München wieder so junge Spieler aus dem Campus nachbringt. Das ist ja so auch das Ziel. Deswegen ist ja eigentlich dieser Campus auch gebaut worden. Und Pavlovic ist natürlich hier jetzt auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass man nicht nach Namen und nach Alter und nach Erfahrung geht, sondern dass man auch die jungen Spieler bringt. Auch gestern einen Finkgräfe in Köln, linker Verteidiger, gespielt, 11. des Bundesliga, so abgeklärt. Wir müssen ihnen eine Chance geben. Wir reden immer, wir haben keine Talente in Deutschland. Wir haben Talente, wir sind U17-Weltmeister geworden. Wir haben in der Bundesliga jetzt auch mit Finkgräfe, mit Pavlovic junge Spieler, die zumindest das Potenzial mitbringen, auch auf Dauer vielleicht auf diesen Positionen sogar zu höheren Berufen zu sein. Natürlich dauert es Zeit, aber es sind auf jeden Fall Spieler, die lernen wollen, die zuhören und die vor allem alles geben, sich auch taktisch schon gut verhalten. Und das sind mit 19 Jahren, auch Finkgräfe ist erst 19 Jahre. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland die jungen Spieler, die wir jetzt seit ein, zwei Jahren suchen, wir haben sie, wir müssen ihnen nur eine Chance geben. Und da gehört Pavlovic dazu, bevor er für Serbien aufläuft.
Genau, eine märchenhafte Geschichte. Also war Balljunge bei Bayern, hat jetzt den Weg gemacht, macht das Einfache, weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann und macht es komplett einfach und gut. Könnte auch für Serbien spielen, hat sich aber entschieden, dass er für Deutschland spielen wird. Also da muss er nur nominiert werden, dann wird er spielen für Deutschland. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass die Bayern im Sommer auf der Sechserposition was machen werden, zusätzlich zu Pavlovic.
97% Passquote gestern. Und immer, wenn er auf dem Platz steht, haben die Bayern gewonnen. Das spricht für deine These. Das war auch mein Eindruck. Wenn er da ist, sorgt er für eine gewisse Ordnung auf dem Platz. Er hat auch eine Positionsdisziplin. Woher nimmt er die Abgebrühtheit, mit 19 schon so aufzutreten in dieser Mannschaft mit all den Stars?
Ja, wie Tobi schon sagt, also im Endeffekt auf dieser Position ist es halt auch oftmals wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du nicht den finalen Pass spielen musst und dass du jetzt auch nicht groß Risiko eingehen musst, sondern du bist eigentlich das Bindeglied der Offensive und der Defensive. Und ich finde, für sein Alter hat er das anscheinend verstanden und macht das sehr gut, weil er spielt dann einfach, wenn er einfach spielen muss. Er schaltet sich dann mit ein, wenn es ihm das Spiel erlaubt. Und es scheint so, dass er mit 19 eben eine sehr komplexe Aufgabe, eine sehr komplizierte Aufgabe als Sechser. Es ist nicht immer einfach, weil gerade wenn die Offensiven sich viel nach vorne einschalten, hast du sehr viel Platz zwischen der offensiven Kette und der defensiven Kette. Und da ist es nicht immer einfach, in der richtigen Position zu stehen. Aber er scheint es begriffen zu haben. Er scheint ein Gefühl dafür zu entwickelt zu haben, was er da machen muss. Und er macht es super.
Die wichtigsten Siege in der Bundesliga-Saison haben die Bayern diese Saison mit Pavlovic eingefahren gegen Dortmund, gegen Stuttgart. Eben nicht mit Kimmich, ohne jetzt Kimmich-Bashing betreiben zu wollen, was auch immer, aber Kimmich ist vielleicht eine Position weiter vorne, der was gestalten will, der Chancen kreieren will. Pavlovic dahinter, einfach, das Spiel einfach halten, ist der Unterschied.
Wobei Tuchel gestern gesagt hat auf der Pressekonferenz, er sehe jetzt in Pavlovic auch nicht den klassischen defensiven Sechser, sondern auch einen, der durchaus den Weg nach vorne sucht. Wie siehst du das?
Ja, ist nicht die Holding Six, die Thomas Tuchel sucht. Absolut. Ja. Und das habe ich jetzt gerade schon rausgehört, dass ja der FC Bayern in 5 Monaten wieder da auf dieser Position was tun möchte oder vielleicht auch was tun wird. Tobi weiß da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Der hat die näheren Drähte zum FC Bayern, aber wie gesagt, er ist auch für mich jetzt nicht der reine Sechser, der vor der Abwehr da den Raum zumacht, sondern man sollte ihn ja auch seine Stärken lassen, die er in der Offensive einsetzt. Und die setzt er ja auch mit seinen wichtigen Toren, die er jetzt geschossen hat, für den FC Bayern ein. Das muss ja nur ein Wechselspiel sein. Wichtig ist, dass einer dann bleibt. Und ich gehe davon aus, ich habe das Spiel gestern nicht so verfolgt, weil wir waren in der Vorbereitung in Köln, aber dass Goretzka da diese Position dann eben gehalten hatte. Es ist ja eigentlich egal, wer dann hält. Wichtig ist, dass einer hält. Und das Wechselspiel hat in Dortmund auch gut geklappt, wo Kimmich eben, wie gesagt, nicht dabei war. Zwischen Leiner und Raimar und Goretzka. Mhm. Und gestern war es im Blowitsch und Goretzka. Und wichtig ist, dass man sich da vielleicht dann auch abwechselt, wenn keiner so richtig diese Position über 90 Minuten spielen will, dass man sich das ein bisschen aufteilt. Und es hat gestern anscheinend wieder sehr gut funktioniert.
Es gab und gibt die Diskussion darüber, Thomas, ob die Bayern spektakulärer spielen müssten, ob sie mehr glänzen sollten. Denn die Ergebnisse, das muss man ganz nüchtern sagen, sind da. 6 der letzten 7 Spiele beispielsweise gewonnen. 2. ja, aber mit der Punkteanzahl der Bayern der beste 2. in der Historie, obwohl das nicht der Anspruch von Bayern München ist. Wie sehen Sie das? Reicht es im Moment, Spiele einfach zu gewinnen, oder muss man mehr verlangen?
Ja, ich denke schon, dass sie intern dementsprechend mit Sicherheit nicht ganz so zufrieden sind, wie die Spielweise vonstatten geht. Aber ich denke, wichtig ist erstmal, dass man an Leverkusen dranbleibt, dass man jetzt die einmalige Chance hat, an Leverkusen vorbeizuziehen. Und das ist ja auch irgendwo schon ein bisschen verrückt. Leverkusen hat noch kein Spiel verloren und steht gerade mal 2 Punkte vor den Bayern. Also das ist ja auch, zeigt ja, wie eng das Ganze ist. Bayern wurde ja schon gesagt, dass es keine gute Saison ist. Und im Endeffekt sind sie 2 Punkte hinten dran, haben die Chance jetzt mit einem positiven Ergebnis an Leverkusen vorbeizuziehen. Und ich denke, sie spielen mit Sicherheit nicht das, was sie können, aber sie spielen erfolgreich. Und ich denke, jedes weitere Spiel, was erfolgreich gestaltet wird, dann werden sie auch wieder ihre spielerischen Elemente, dass man die noch besser sieht. Aber letztendlich geht es für die Bayern erstmal darum, zu punkten. Und das haben sie jetzt zumindest getan. Und haben jetzt, und wir alle haben ein tolles Spiel am Wochenende vor der Brust.
Würden Sie Müller aufstellen in Leverkusen?
Ja, ich meine, wurde schon sehr viel gesprochen und Thomas ist ja auch clever genug, sich auf jeden Fall schon mal in Szene zu setzen, schon mal den Trainer auch ein bisschen unter Druck zu setzen mit dem guten Spiel, was er gemacht hat, mit seinen Aussagen. Ist doch klar, dass jeder Spieler, gerade bei so einem Highlight-Spiel, wo ganz Deutschland draufschauen wird, was passiert, da auf dem Blatt stehen möchte. Und er hat es bewiesen, er kennt die Situation, er hat schon zig Jahre auf dem Niveau gespielt, hat zig Spiele schon unter den Voraussetzungen gemacht, und das ist unheimlich wichtig, und man sieht ja auch, welche Gier er noch hat, und das finde ich einfach auch das Fantastische auch an Bayern und an den einzelnen Spielern. Sie haben schon zig Meisterschaften gewonnen und wollen aber den nächsten Titel wieder haben, und deswegen ich denke schon, dass ich ihn aufstellen würde.
Ich denke, dass er spielt, ehrlich gesagt, nach dem Spiel jetzt. Die Personalnot ist auch groß. Sie haben es ein bisschen im Spiel gestern verändert, also Müller und Kane im Zentrum, Musiala und Sané ist spielbreiter gemacht, hat gut funktioniert. Und
wie hat dir Musiala über links gefallen?
Ist, glaube ich, nicht seine Lieblingsposition, aber er hat da auch nach hinten viel machen müssen gestern. Und es war okay, es war jetzt kein Glanzstück, aber vielleicht hat er sich das dann für das Spiel in Leverkusen aufgehoben.
Ich hätte vielleicht noch was dazu gesagt, zu dem, dass viele ja erwarten, dass Bayern spektakulärer spielt und nicht nur einfach nur gewinnt.
Dann nur zu.
Ich glaube, viele verstehen das gar nicht, dass es dich als Spieler am meisten stört, wenn du am Wochenende nicht das abrufen kannst, was du über die Woche trainiert hast oder wo du dich vorbereitet hast. Und das ist auch das, was dir das Gefühl gibt in der laufenden Saison, wo du dann sagst, ey, irgendwie, wir sind zwar 2 Punkte dran und wir haben 50 Punkte auf dem Konto, aber du kannst das nicht abrufen, was du im Training die ganze Zeit eigentlich machst und wie du dich vorbereitest. Und das ist, finde ich, verstehen viele nicht, dass es als Spieler, du willst natürlich spektakulär spielen und du willst, dass alles klappt und dass alles super ist, so wie im Training am besten. Aber im Endeffekt bringt es doch dann auch auf der anderen Seite nicht, spektakulär zu spielen und dann am Ende die Punkte nicht mitzunehmen. Also klar, im besten Fall wäre super spielen plus noch gewinnen. Aber ich würde auch an FC Bayern Stelle jetzt mir da nicht großartig verrückt machen. Ich würde weiterhin die Spiele gewinnen, so wie sie tun, und eben mit dem Spiel gegen Leverkusen haben sie es dann wieder in der eigenen Hand, um da vorbeizuziehen.
Reicht das bei den Ansprüchen, die die Bayern auch selber immer wieder mal formulieren?
Die Ergebnisse alleine?
Ja.
Nein, es langt nicht. Natürlich, man weiß, welche Qualitätsspieler man in den eigenen Reihen hat. Ein sauberer Sané, ein sauberer Coman normalerweise, ein Musiala. Das sind ja alles im Endeffekt auf ihre Art Weltklasse. Und dann erwartet man eben auch, dass man diese Weltklasse sieht und eben nicht nur die Ergebnisse. Aber natürlich kommt es gerade im jetzigen Moment nicht auf das Wie an, sondern ist es so, dass sie im Endeffekt nicht in einer Position sind, mit der sie zufrieden sind, nämlich auf Tabellenplatz 2. Egal, wie viele Punkte sie geholt haben, und Ergebnisprobleme haben sie nicht. Sie haben eben ein Problem, und das heißt Bayer Leverkusen. Leverkusen. Und das können sie am Samstag in Leverkusen mit eigener Kraft, mit einer guten Mentalität, mit einem guten Spirit können das vielleicht, können sie das gerade rücken. Aber wir wissen, wie schwer es ist, gegen Leverkusen zu gewinnen. Das hat in diesem Jahr, in dieser Saison auch international noch keine Mannschaft geschafft. Leverkusen ist als einzige deutsche Mannschaft noch, hat die Möglichkeit, drei Titel zu gewinnen. Und sie sind in jedem Wettbewerb sind sie eigentlich mit zu dem Favoriten. Pokal, Heimspiel gegen Stuttgart. Ja, gehen sie als Favorit meiner Meinung nach in diesem Wettbewerb. Europa League, Liverpool, Leverkusen sind für mich die beiden besten Mannschaften, die bisher in diesem Wettbewerb angetreten sind. Und in der Bundesliga haben sie natürlich auch spielerisch überzeugt. Und das haben sie vielleicht den FC Bayern voraus. Aber am Samstag zählen ganz andere Dinge. Nämlich hier, Bayern weiß, wie man Meisterschaften gewinnt. Leverkusen hat auch einige Spieler drin, die mit anderen Vereinen irgendwas gewonnen haben. Aber Leverkusen selbst hat noch nichts gewonnen. Aber wie gesagt, sie haben eine Leichtigkeit, sie haben eine Sicherheit, sie haben eine Kompaktheit, eine Selbstverständlichkeit. Von dieser Seite hat natürlich Leverkusen auch mit einem Heimspiel vielleicht einige Trümpfe in der Hand. Aber den großen Trumpf, den Bayern München in der Hand hat, sind eben die Erfahrungswerte bei solchen Spielen dann auch diese Leistung zu bringen, die dann vielleicht dann auch beim Auswärtsspiel langt, Tabellenführer zu werden.
Es ist ja nicht so, dass es bei den Spielen der Bayern überhaupt keine Entwicklung gäbe. Also wenn man sich gestern die ersten, du warst da, 20, 25 Minuten anschaut, enorm hohe Aktivität, viele Torchancen, kein Ball geht rein. Aber das große Aber ist dann gibt es eine Chance von Mönchengladbach und man hat gleich wieder das Gefühl, dieses Gebilde ist verwundbar und es kommen dann doch mehrere Chancen von Gladbach. Das Tor war dann schon fast folgerichtig und über 90 Minuten diese Leistung, der Anspruch des FC Bayern 90 Minuten zu dominieren, war in der Saison sehr selten da, ja, aber in Dortmund oder gegen Stuttgart, als es darum ging, waren halt doch wieder diese Titelmonster Bayern München und haben dann gezeigt, okay, was wollt ihr eigentlich, die Spiele, die gewinnen wir, und ich traue das den Bayern zu in Leverkusen. Auf der anderen Seite habe ich gestern nach dem Spiel mit einem Spieler von Gladbach geredet, der den direkten Vergleich hatte, die Woche davor gespielt hat gegen Leverkusen, und der hat gesagt, wenn die so spielen, haben sie null Chance gegen Leverkusen.
Oi. Ja, aber also, das ist ja das Interessante, weil du sagst, dass man das Gefühl hat, bei Bayern Gegentor und das Gebilde ist ein bisschen am Wackeln. Das Gefühl hast du zumindest in der Saison bei Leverkusen halt nicht. Ja, sie gerade in Rückstand und trotzdem denkst du genauso wie in Leipzig, das läuft von alleine. Wenn man dann so rauskommt, so sensationell spielt, gerade sich nicht unterkriegen lässt in Leipzig und sein Spiel durchzieht und das Spiel dann noch gewinnt, haben sie natürlich in dem Moment auch das nötige Glück, das erarbeitet man sich dann, dass sie kurz vor Schluss die Tore machen. Gegen Gladbach war es jetzt so, dass im Normalfall musst du ja das Spiel auch, finde ich, deutlich gewinnen, ohne respektlos gegenüber Gladbach zu sein. Also waren schon sehr, sehr viele Torchancen, haben sie nicht gemacht. Und deswegen ist es interessant, jetzt gerade fürs Wochenende zu sehen, ob dieses Gebilde bei Bayern ein bisschen wackelt und Leverkusen stabil ist oder ob sich jetzt das vielleicht ganz ein bisschen dreht in diesem Spiel.
Man merkt auf alle Fälle, dass die Bayern sich sehr damit beschäftigen, was Bayer Leverkusen macht. Die nehmen Bayer Leverkusen definitiv ernst, und das hat man auch gestern gemerkt, als Thomas Müller sich da nochmal zu geäußert hat.
Kompliment auch an Leverkusen. Ich habe selten die Südkurve Leverkusen in ihren Skandierungen oder wie man das sagt, gehört. Also normal ist ja Leverkusen auf der Traditionsclub-Landkarte und
Skala.
Dass es so Beschimpfungen gibt in dem Fanlager ja gar nicht existent. Und scheinbar ist das Spiel nächste Woche auch unseren Fans wichtig und das müssen wir verinnerlichen. Und ich glaube, dass wir auch auf einem guten Weg sind, dass wir auch auswärts in Leverkusen gewinnen können. Aber dem Gefühl will ich nachjagen. Und ob da ein Jubiläum draufsteht oder nicht, das ist mir völlig egal.
Mit Ihnen in der Startelf in Leverkusen?
Ach so, ja. Also ich würde mich aufstellen.
Genau, dann habe ich noch nachgeschoben. Ich auch, aber das ist irrelevant. Die Frage ist, die beiden Weltmeister, Thomas Müller, ja, okay, sollte spielen am kommenden Sonnabend?
Für mich muss er spielen. Erstens mal nach der Leistung von gestern. Und außerdem hat man ja vorne doch das eine oder andere Problem. Der eine oder andere steht nicht zur Verfügung. Und gerade auch mit seiner Begeisterung, die er auf die Mannschaft überträgt, mit seiner Qualität, ist er für mich auf jeden Fall auch schon aufgrund der Ausfälle ein Kandidat für die ersten Elf.
Ja, also sehe ich genauso. Also für mich als Spieler selber hat er mir immer geholfen, eben mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft mitzieht. Ne? Also du kannst von hinten coachen, dann ist es aber oftmals zu spät und er ist halt einer, der von vorne schon aktiv coacht und davon gibt es nicht viele und ich glaube, gerade in so einem Spiel, wo du gegen eine Mannschaft spielst, wo Abläufe funktionieren, wo du oftmals siehst, was Leverkusen da, was sie spielen wollen, bist du immer einen Schritt zu spät, weil bei denen greifen schon bestimmte Mechanismen und da brauchst du halt vorne welche, die die Mannschaft mitziehen, die ins Pressing gehen, die dahinter auch schon ein bisschen organisieren und dann die aus Situationen halt, wenn man den Ball hat, gefährlich werden. Und er hat gestern im Spiel beim Tor von Harry Kane auch das gemacht, was viele vielleicht nicht gemacht hätten, weil sie gesagt hätten, da komme ich nicht dran. Der springt aber, stört den Torwart, der Ball fällt halt genau dahin, wo er fallen soll. Und gegen Leverkusen wirst du diese Spieler brauchen, glaube ich.
Wenn man es jetzt aus der Sicht von Thomas Tuchel nimmt, stellt er ihn auf, und sie gewinnen, verlieren, okay, gibt es eh Debatten, wenn sie verlieren. Ja. Stell den nicht auf und sie gewinnen, gibt es trotzdem Debatten. Warum hat Müller nicht gespielt? Also ich glaube, wir reden über die Baustellen, die er vielleicht hat oder sich schafft. Wenn er nach dem Spiel gestern Müller nicht spielen lässt in Leverkusen, könnte es da auch wieder Debatten geben.
Aber sollte man darüber nachdenken? Bei so einem Spiel, glaube ich, wäre mir das völlig egal, was danach diskutiert wird. Weil im Endeffekt ist das die Möglichkeit, wo du sagst, da habe ich es in meiner Hand. Und da muss ich absolut das machen, wovon ich überzeugt bin. Und wenn ich der Meinung bin, Müller muss spielen, dann muss er spielen.
Ich glaube, im Kleinen sollte man nicht darüber nachdenken. Im Großen sollte man vielleicht das Gefühl für die Gruppe haben. Aber
und ich sage jetzt zum Beispiel Leverkusen, ich habe sie jetzt häufig live spielen sehen in Leipzig, auch zu Hause gegen Gladbach, wo sie klar gewinnen hätten müssen. Waren, glaube ich, auch 500-600-Prozentige dabei. Aber in Leipzig haben sie Probleme gehabt. Und das weiß Thomas Tuchel, das weiß Bayern auch. Wo haben sie Probleme gehabt? Wenn sie früh angegriffen werden, wenn man sie nicht spielen lässt. Mhm. Und da ist ja gerade Thomas Müller gestern auch wieder der entscheidende Mann gewesen, der dann im Endeffekt nach vorne schaut, aber hinten die Spieler nachholt. Ja, und ich glaube, da hat Leverkusen ein bisschen ein Problem, wenn man sie früh attackiert, dann müssen sie dann, sie spielen wenig lange Bälle, sie wollen sich rauskombinieren, haben technisch gute Spieler, aber auch diese Spieler, wenn sie mit großem Druck bearbeitet werden, wird auch der eine oder andere Fehler vorkommen und davon kann natürlich dann Bayern München profitieren und Thomas Müller kann dieses frühe Pressing lenken.
Hast du mal gegen ihn gespielt mit Arsenal?
Gegen Harry Kane?
Nee, gegen Thomas Müller?
Gegen Thomas Müller, ja, in der Champions League im Achtelfinale, ja.
Und? Schwer zu greifen,
das war recht deutlich.
Ja, das war 5-1 in der Allianz Arena.
Ja.
Es ist, damals waren die Bayern von Anfang an sehr dominant. Zu Hause hätten wir dann etwas noch gut machen können. Wir sind früh in Führung gegangen, hätten noch das 2-0 machen können vor der Halbzeit. Dann wäre es noch vielleicht spannend gewesen. Dann sind wir aber aus der Halbzeit zurückgekommen, haben dann Koscielny war das damals, glaube ich, eine rote Karte direkt nach der Halbzeit. Dann waren wir zu zehnt noch versucht, irgendwie das Zweite nachzulegen. Aber dann ist es dann auch da 5-1 ausgegangen.
Also ja.
War nicht so knapp.
Und Harry Kane auf alle Fälle, damals Stadtderby, Arsenal-Tottenham. Was ist gegen den zu tun? Oder was zeichnet den ganz besonders aus? Also neben der erkennbaren Tatsache, dass er viele Tore schießt.
Also er hat halt ein sehr gutes Spielverständnis. Er weiß ganz genau, in welche Räume er sich aufhalten muss, dass er halt für den Abwehrspieler nicht greifbar ist. Und für einen Innenverteidiger ist immer das Ekligste, wenn du halt keine Referenz hast. Wenn du nicht den Stürmer hast, wo du sagst, okay, ich habe den Stürmer da, ich habe den Ball da, ich sehe beide perfekt, ich fühle mich wohl. Und er ist halt einer, der immer, der Ball wird nach links gespielt, er geht nach rechts raus. Dass du halt immer entscheiden musst, schaue ich, wo er ist oder schaue ich, wo der Ball ist. Dann bietet er sich halt auch immer in die Räume an, die geschaffen werden. Wenn die Sechser sich fallen lassen, kommt er dahinter, nimmt diese Räume, die man ihm gibt, stellt den Verteidiger dann in die Situation, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht raus. Wenn ich rausgehe, lasse ich da Platz für Sané und Coman, die da reinstarten. Wenn ich nicht rausgehe, dreht sich Harry Kane. Also was mache ich? Und das sind halt immer so, als Verteidiger spielst du gegen solche Spieler nicht so gerne, weil sie dich permanent dazu bringen, eine Entscheidung zu fällen. Was mache ich? Gehe ich nicht? Und dann im 16er gibst du ihm halt ein bisschen Platz.
Dann ist es zu spät.
Dann ist es schon zu spät, wenn er schon ausgeholt hat.
Tja. Deswegen ist er auch einer, der das Prädikat Weltklasse verdient, weil er einfach viele Fassaden hat. Er ist ja auch nicht nur bei Bayern München derjenige, der sich dann mal im Mittelfeldspiel fallen lässt, sondern auch bei der Nationalmannschaft, kann mich an die Weltmeisterschaft erinnern, dann spielt er halt den entscheidenden Pass. Er ist ja nicht einer, der nur im 16er seine Tore macht, sondern eben auch spielerisch gewisse Qualitäten hat, eben seine Mitspieler auch einzusetzen, nicht nur die Räume frei zu machen für sie, sondern auch dementsprechend wie er sie einzusetzen hat. Und deswegen sind wir ja froh, dass er bei uns spielt in der Bundesliga. Und der FC Bayern ganz sicher hat so einen Spieler gerne in seinen Reihen, weil er hat vielleicht im Jahr zuvor nach dem Abgang von Lewandowski gefehlt.
Wird das ein typisches Spiel für die Bayern, die in solchen Spielen üblicherweise Topleistungen abrufen? Oder ist, wenn man rein inhaltlich drauf schaut, Bayer Leverkusen so stark, dass sie Bayern auch in diesem Spiel bezwingen können?
Bezwingen können sie auf jeden Fall schon. Ich finde, bei Leverkusen, also ist zumindest meine persönliche Meinung, dass der Ausfall von Palacios sehr schwerwiegend ist, gerade für das Leverkusener Spiel. Ich meine, jetzt haben sie es ja mit dem Schmidt Andrich dann auch gemacht, auch ein sehr, sehr toller Spieler, aber die beiden, so Xhaka und Palacios, haben sie halt unheimlich gefunden, sind unheimlich gut aufeinander abgestimmt, zumal er auch Elfmeter schießt, sehr, sehr gefährlich ist. Deswegen bin ich gespannt, wie es in dem Spiel, in dem Topspiel dann vonstatten geht. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass Leverkusen im Moment sehr, sehr gefestigt wirkt. Sie jammern nicht, dass sie viele Ausfälle haben. Ich meine, sie haben im Moment das Momentum auch auf ihrer Seite, dass egal welcher Spieler reinkommt, ob es Teller ist, der macht auf einmal ein Tor. Jeder hat sich so ein bisschen freigeschwommen.
Gutes Stichwort. Wir gucken da ganz kurz noch mal drauf. Gestern die Leverkusener in Darmstadt und Teller, Kai Dittmann, traf.
Erste Startelf, erster Doppelpack für Nathan Teller. Er war der Mann beim souveränen 2-0 von Leverkusen in Darmstadt. Die Linien defensiv stark. Bayer brauchte eine halbe Stunde bis zur ersten richtigen Chance. Grimaldo, dann Teller, sein erster Kopfballtreffer. 1,73 groß, der 10 cm größere Holtmann hatte ihn bei dieser Flanke aus den Augen verloren. Darmstadt auch mit Möglichkeiten offensiv, aber ohne die große Wucht. Und Leverkusen blieb dran, kam nach 52 Minuten nach der Vorarbeit von Würz nach Tellers Doppelpack mit 110 km/h zum 2-0. Alles war souverän. Bayer gab sich keine Blöße, hatte danach auch noch die Möglichkeiten weiter zu erhöhen. Eine Viertelstunde vor dem Ende nach Fehler von Schuhen gab Florian Wirtz noch diesen Schuss ab. Lattentreffer. Wirtz und der gelb vorbelastete Xhaka konnten danach ausgewechselt werden. Teller war stark, Leverkusen war gut und ist vor allen Dingen weiterhin ungeschlagen.
Noch kein Spiel verloren. Sind Sie manchmal auch mal in einem stillen Moment stolz auf das, was Sie da für einen Kader hingestellt haben?
Ja, ich bin stolz auf viele Dinge natürlich, die wir zusammen entwickelt haben über die letzte Zeit und auch wie die Mannschaft jeden Tag arbeitet und dass sie immer wieder versucht zu gewinnen. Ist nicht entscheidend, nicht zu verlieren, das Entscheidende ist viel zu gewinnen und dafür geben wir unser Bestes.
Bayer, Lothar wirkt sehr gefestigt. Sind jetzt in der Woche so ein paar Spielchen der Bayern zu erwarten, um Leverkusen etwas unter Druck zu setzen?
Ich glaube, Leverkusen erstens mal weiß ihre eigenen Stärken. Sie haben ja noch am Dienstag das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. Also
live bei Sky, wenn ich kurz einhaken darf.
Sie werden sich da, die Spielchen wird Leverkusen nicht mitmachen. Die Leverkusener konzentrieren sich auf sich selbst. Dafür haben sie auch einen erfahrenen Trainer, der vielleicht noch nicht so lange Trainer ist, aber er war ja schon eine Art Trainer als Spieler. Und Xabi Alonso und die Mannschaft und der Verein, die sind zusammengewachsen, gerade mit dem Erfolg, den sie jetzt haben. Wir haben es vorher schon gehört, viele Spiele waren auf der Kippe gestanden. Sie glauben an sich selbst. Alonso nimmt alle Spieler mit. Natürlich auch Boniface fehlt. Er ist ein anderer Stürmer wie Schick oder wie sie alle heißen. Boniface ist ein überragender Stürmer gewesen, solange er jetzt bei Leverkusen gespielt hat, auch schon vorher in Angeliers in Belgien. Und der fehlt ihnen natürlich auch. Wichtige Spieler fehlen, aber wie gesagt, es wird nicht lange rumdiskutiert, sondern Alonso sucht die besten Möglichkeiten, die er im eigenen Kader zu finden hat. Und bisher hat er eigentlich hier alles richtig gemacht und ich gehe davon aus, dass es ein offenes Spiel am Wochenende wird und Leverkusen natürlich sich hier, egal was hier in den Zeitungen steht, egal was der Trainer, die Spieler oder ein Uli Hoeneß sagt, ich glaube, das lässt Leverkusen ganz locker aufgrund der Position, die sie haben, schön abprallen. Das wird sie nicht nervös machen.
Ist Xhaka der entscheidende Mann?
Also Xhaka, ich glaube, dass er bei Bayer Leverkusen auch wie auch bei Arsenal davor eine sehr wichtige Rolle spielt in der Mannschaft.
Er ist er auch intern so ein Leader?
Ja. Also er ist wirklich einer, der sich da immer voll reinhängt. Also er ist immer neben dem, was er halt mit den Beinen kann, ist er halt wirklich einer auf dem Platz, der für seine Mannschaft alles gibt, immer. Und zudem finde ich, ist er halt auch noch einer, der wirklich diese Chipbälle hinter die Kette immer überragend spielt, wo du halt auch, ne, gerade wenn du zu Hause spielst gegen eine Mannschaft, die hinten drinne steht, brauchst du halt einen Spieler, der das kann, um halt einfach auch ab und zu mal hinter die Abwehr zu kommen, wenn es spielerisch nicht geht. Und er hat all diese Qualitäten. Und dann, klar, er hat halt auch manchmal seine andere Seite, wo er dann vielleicht auch mal einen ummäht. Ich meine, das ist schon viel weniger geworden, als das früher mal war. Er ist auch erfahrener und reifer geworden. Aber er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Figur für Bayer Leverkusen.
Und sehr ehrgeizig.
Ich wollte sagen, man sieht halt, wie eine Mannschaft funktioniert oder dass eine Mannschaft funktioniert, wenn jetzt einer wie der Nathan Teller reinkommt, der nicht gespielt hat und dann gleich in der Rolle ist, dass er einmal überzeugt und beim nächsten Spiel 2 Tore schießt. Also ich glaube, das ist ein Kompliment für die Arbeit des Trainers und für da wiederum eine gefestigte Mannschaft. Ausfall, Spieler kommt rein, Spieler funktioniert und Spieler macht dann auch noch 2 Tore.
Welche Rolle spielt das Spiel in Leverkusen für die Bewertung von Thomas Tuchel?
Ja, eine riesengroße. Also wenn er dieses Spiel verliert, dann ist eben nicht mehr das, was ich eben noch gesagt habe, die wichtigen Spiele, die gewinnt er, dann gewinnt er sie nicht mehr. Und 2 Punkte Rückstand, okay, mit dem Spiel in Leverkusen da rausgehen und 5 Punkte Rückstand haben, dann brennt der Baum. Das ist klar.
Was meintest du mit den Baustellen, die er sich nicht zu viel aufmachen soll? Letzte Woche hatten wir hier Didi Hamann, der Tuchel scharf kritisiert hat. Er hat sich dann für einen Teil der Aussage, als er explizit auf Barcelona abgestellt hat, entschuldigt, weil da die Aussage von Tuchel einfach nicht so war und es auch nicht hergegeben hat. Tuchel hat es gestern gesagt, er nehme die Entschuldigung nicht an. Wie nimmst du das wahr?
Könnte eine lange Antwort werden.
Na, also, wir haben Zeit.
Dass Tuchel so ist, wie er ist und dass er so antwortet bei dir im Gespräch, bei uns im Gespräch, ich glaube, dafür müssen wir als Journalisten dankbar sein, weil er dich nicht anlügt. Er sagt seine Meinung und egal, welches Echo darauf folgt, das kann man mir hart, glaube ich, sein für einen Trainer, aber er zieht das durch.
Unterstreiche ich, das ist auch wichtig, das zu sagen. Also diese Interviews sind...
Wir haben genug, die uns Phrasen entgegenwerfen Absolut. Und das macht Thomas Tuchel nicht und das muss man erstmal festhalten. So genauso muss man festhalten, nach den Aussagen von Didi und der Entschuldigung konnte Thomas Tuchel erstmal nichts dazu sagen, weil er krank war, hatte gestern bei dir zum ersten Mal die Gelegenheit und konnte dann dazu was sagen. Dass er dann eine Entschuldigung nicht annimmt...
Es hat er nicht bei mir, es war ein anderes Gespräch.
Oder in dem
bei uns,
Gespräch
für uns war es so, Didi hat sich entschuldigt und wir haben das dann in dem Moment als erledigt gesehen.
Dass es nicht annimmt, ist seine Entscheidung. Aber natürlich hätte er diese Baustelle Didi Hamann für ihn damit schließen können. Man sagt, okay, ist gegessen für mich das Thema. Dass er dann aber nach dem Spiel auch noch uns als Bildzeitung so eine Bedeutung beimisst und nochmal auf das Spiel vom Samstag zuvor zu sprechen kommt.
Was ging es da?
Da waren wir auf Einladung des FC Augsburg, Kollege Christian Falk und ich in Augsburg und saßen hinter der Bank. Wir haben uns die Plätze nicht rausgesucht. Wir haben nicht geplant, diese Plätze zu bekommen, was Tuchel meint. Und wir haben auch nicht dafür gezahlt, sondern wir haben die Plätze zugewiesen bekommen und saßen da. Und dann gab es ein Protokoll über die Aussagen von Tuchel, die er während des Spiels getätigt hat, weil sie zu hören waren. Was nicht nur wir gehört haben, sondern alle, die drumherum saßen. Und
da werfe ich nur einmal ein. Otto Rehhagel hat dazu immer gesagt, das, was er auf der Bank sagt, zählt nicht. Also das ist für die Nachwelt eigentlich irrelevant.
Er war in diesen Aussagen sehr kritisch und das stand auch in diesem Protokoll dann drin. Wenn er in den Aussagen im Spiel, in dem, was er reingerufen hat, sehr euphorisch gewesen wäre, wäre das genauso drin gestanden. Es gab keine Intention bei diesem Protokoll. Aber dass es aufgeschrieben wurde, war für ihn ein quasi... Eingriff in den geschützten Raum eines Trainers sehe ich anders, weil was er am Spielfeld sagt, kriegen so viele mit. Das ist für mich nicht der geschützte Raum eines Trainers, anders als wir zum Beispiel von Nagelsmann aus der Kabine Plakate hatten, Zeichnungen hatten, das veröffentlicht haben. Da hatte ich komplett Verständnis dafür, dass er sauer war. Da jetzt nach einem Sieg nochmal ein Fass aufzumachen, eine Woche später, weiß ich nicht, ob es das braucht, aber er sagt seine Meinung und gut ist und weiter geht's und damit ist die Geschichte gegessen. Aber dass ich als Trainer mich dann mit so vielen Dingen weiter beschäftige und ich meinen Fokus voll auf die Arbeit auf dem Platz richte, könnte mir vielleicht ein paar Prozentpunkte rauben, meiner Energie. Wenn wir über Energie immer so viel reden und er von der Mannschaft gesagt hat, ihr gebt mir keine Energie.
Gut, auf der anderen Seite reagiert er auf Aussagen, die es gibt. Ich kann und möchte nicht entscheiden, wie das zwischen euch und ihm ist. Von unserer Seite ist es so gewesen, er hat sich entschuldigt für diesen Teil der Aussage und damit war aus unserer Sicht dahinter der Haken. Lothar, möchtest du noch was dazu sagen oder ist aus deiner Sicht?
Ich kann immer alle Seiten verstehen. Ja. Jeder sieht es anders. Ja. Eine sagt, okay, jetzt hat er sich entschuldigt, nehme ich an, aber vielleicht steckt das sehr viel bei Thomas drin, weil es ja vielleicht schon häufiger vorgekommen ist und deswegen hat er die Entschuldigung, die ja ehrlich gemeint war von Didi Hamann, nicht angenommen, ob er das sagen muss. Aber wir haben ja gerade über die Ehrlichkeit gesprochen, so ist er und deswegen glaube ich, muss man das auch so akzeptieren, dass er sagt, okay, es ist tausendmal passiert, jetzt kann er sich den Schmarrn sparen, der Didi. Ja, Entschuldigung hin, Entschuldigung her. Andere hätten es wahrscheinlich gesagt, okay, nehme ich an, er eben nicht. Und da sitzt irgendwas sehr tief drin, was ihn nach wie vor irgendwo so gegen die Leber läuft.
Nochmal, wenn wir ihn kritisieren, darf er unsere Arbeit kritisieren, was ihm nicht passt, kein Problem. Bei dem Augsburg-Ding will ich nur noch mal anmerken, es geht nicht nur darum, was wir da aufgeschrieben haben, sondern auf der Bank sitzen, weiß ich nicht, 9 Auswechselspieler und Physios und alle möglichen. Und die bekommen mit, dass Tuchel über 90 Minuten über die eigene Mannschaft schimpft und meckert und sagt, was macht denn der Mattis schon wieder und so weiter. Und die auf der Bank sitzen, denken sich vielleicht auch, okay, und wenn ich dann das nächste Mal auf dem Spielfeld bin, redet er so über mich und schimpft er wirklich nur 90 Minuten. Jetzt haben sie in Augsburg gewonnen, das war kein Glanzstück, aber über die Art zu coachen haben wir berichtet und das hat ihm nicht gepasst. Und nochmal, fertig, Deckel drauf und weiter geht's.
So ist es jetzt, denke ich, auch von unserer Seite. Ich finde einfach, also wenn ich so in Interviews mit Tuchel gehe, weiß ich nicht, was kommt. Und das finde ich total spannend. Und er steht dann auch zu seiner Meinung. Und das ist auch eine große Qualität. Und man könnte, letzter Gedanke dazu, ja auch sagen, Thomas Tuchel hinterfragt im Moment auch den Kader in einer Weise, wie das vorher vielleicht nicht passiert ist. Also er hat ja ganz offensichtlich zumindest Fragen an Kimmich, an Goretzka, an ihre Rolle. Also das ist ja in gewisser Form auch etwas, was man auch als Impuls verstehen könnte. Können Sie der Sichtweise was abgewinnen?
Ja, ich finde immer wichtig, dass man nicht nur den Kader hinterfragt, sondern letztendlich dann auch sich selber hinterfragt. Und man sieht ja auch, dass ich kann es jetzt natürlich schwer beurteilen, wie Thomas Tuchel denkt, aber es waren ja schon persönliche Angriffe und wenn du persönlich angegriffen wirst, dass du dann irgendwann halt mal dementsprechend sauer reagierst. Wichtig ist, dass die Mannschaft ihn versteht und bei mir, ich kann nur sagen, wie es bei mir ist, also wenn ich auf der Bank das, was ich alle sage, normalerweise, weiß nicht, dann würden die Spieler eigentlich nicht mit mir sprechen. Na, und dann, deswegen ist es im Vorfeld wichtig, dass man wirklich auch mit der Mannschaft spricht und sagt, pass mal auf, so bin ich halt, die Mannschaft lernt ja auch einen kennen, ja, ich bin ja auch, denke ich mal, ein bisschen impulsiver in gewissen Dingen, habe vielleicht eine Ausdrucksweise, die auch nicht jedem unbedingt immer schmeckt. Und deswegen.
Haben Sie mal Dinge gesagt oder sagen Sie regelmäßig auf der Bank Dinge, die Ihnen im Grunde leid tun danach?
Ja, was heißt leid tun? In dem Moment bist du halt dabei, bist halt im Spiel und ja, du willst ja in dem eigentlich nicht beleidigen. Ja, aber ich habe ja dann auch schon zu Spielern gesagt, auch schon im Interview, ich glaube auch bei Sky, dass ich sage, Mensch, da hat eine Lederallergie gehabt und das meinst du in dem Moment, meinst du es ja flapsig. Um ein bisschen was zu kritisieren, aber ich mache mir dann da weniger Gedanken drüber, dass es in dem Moment den einen persönlich dann trifft. Und wichtig ist für mich dann, dass man, wenn man Aussagen getätigt hat und die Spieler das vielleicht auch lesen, dann darüber spricht und sagt, pass mal auf, hast du damit ein Problem? Hätte ich das anders machen sollen? Also so bin zumindest ich von der Kommunikation her.
Abschlussrunde. Also, wer gewinnt am kommenden Samstag? Oder vielleicht gibt es auch einen Unentschieden. Lothar.
Ja, ich glaube irgendwie an die Bayern. Ja. Eben spezielles Spiel.
Bayern gehen.
Erfahrung. Ja, Bayern München.
Also ich glaube, dass Leverkusen machen wird. Also ich glaube sehr fest daran, dass diese Mechanismen, die eine Mannschaft hat, und eben darüber haben wir gesprochen, wenn ein Spieler reinkommt und der auf Anhieb funktioniert, das ist nicht immer, weil der Spieler einen guten Tag erwischt hat, sondern weil einfach jeden Tag vor jedem Spiel eine Spielvorbereitung. Jeder Spieler weiß, was auf welcher Position gefordert ist, was wo gemacht werden muss. Und dann kommt ein neuer Spieler rein und dann ist er einfach ein weiteres Puzzleteil. Und ich finde, das gibt Leverkusen einfach dieses Plus, was in so einem Spiel extrem wichtig sein wird. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Leverkusen das Spiel gewinnt.
Ich wollte zu der Debatte noch kurz sagen, weil du es richtig angestoßen hast, Tuchel und die Mannschaft umbauen. Also das war ja schon vor der Saison sein Plan. Und ich glaube, viele Stützpfeiler hätte er gern ausgetauscht oder andere in der Mannschaft. Das ist noch nicht so ganz seine Mannschaft, die auf dem Platz steht. Von daher glaube ich, da ist alles möglich. Aber ich habe jetzt vorher gesagt, die Bayern waren in den großen Spielen da und haben sie gewonnen. Ich schließe mich daher natürlich Lothar an und sage, ich glaube auch da, dass Bayern gehen wird sie wieder durchsetzen.
Ich könnte mir es ja dementsprechend ein bisschen einfach machen und sagen, wir haben die Spiele unentschieden, dass wir alles haben. Vom Gefühl her glaube ich auch, weil einfach die Bayern die Situation immer wieder kennen und gerade in diesen Spielen unheimlich Dinge nochmal leisten, wo viele glauben, in dem Moment funktioniert das nicht. Deswegen glaube ich auch irgendwie einen knappen Sieg von Bayern München. Schön wäre natürlich, sage ich trotzdem auch, ein Unentschieden, um dass die Liga dann richtig spannend ist, wie dann die beiden Mannschaften die weitere Saison bestreiten. Aber ich denke, ein knapper Sieg von Bayern München.
Ja, spannend wäre jedes Ergebnis. Wenn Leverkusen gewinnen sollte, wären die Bayern 5 Punkte zurück. Dann wäre man auch natürlich extrem darauf gespannt, ob sie das aufholen könnten. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Der Countdown läuft. Wir haben ihn angefangen runterzuzählen. Und gleich sprechen wir über andere Tabellenregionen, nämlich über den Abstiegskampf, wo der 1. FC Köln gestern gegen Eintracht Frankfurt einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren hat. Mehr dazu gleich bei SK90, die Fußballdebatte.
Noch mit der Querpass.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über den 1. FC Köln und über Lothar Matthäus, unseren Sky-Experten, der den Kölnern gestern vorgemacht hat, wie es geht vor der Fantribüne der Kölner. Lothar, ist dann Folgendes passiert, gemeinsam mit Sebastian Hellmann, den wir auch zugetraut hätten, aus dieser Entfernung zu treffen. Und Lothar, links wie rechts, was war die Idee dahinter?
Ja, wir haben über die Heimtore gesprochen, die Kölner auf die Südkurve geschossen haben, wo ihre Fans stehen. Und da haben sie insgesamt 2 geschossen. Und deswegen, die Bälle waren zufällig dort gelegen. Das hat sich aus dem Gespräch ergeben. Okay. Das war nicht geplant. Und dann habe ich eben die 2 Bälle ins Tor geschossen und zeigen wollen, ach, die haben 2 Tore geschossen. Und gestern, komischerweise, schießen sie ihre beiden Tore auch auf die Südkurve. Also es war ein gutes Omen für den FC Köln.
Genau, also jetzt bestellen dich die Kölner immer ein und die haben gesagt, Kölner Alarv, denn am kommenden Donnerstag beginnt die närrische Zeit endgültig, die heiße Phase, mit Weiberfasnacht und passend zur Session. Ne? So heißt es, glaube ich, haben die Kölner gestern den Sieg eingefahren, der so wichtig war, Markus Gaub gegen Eintracht Frankfurt.
Köln gewinnt verdient mit 2:0 gegen Frankfurt, holt den ersten Dreier. Unter Timo Schulz, 66. Minute, gelb-rot für Nkunku, hatte 11 Minuten vorher gelb gesehen. Dieses Foul an Alidou gelbwürdig, Timo Gerrach zückt die Ampelkarte. Der anschließende Freistoß von Finkgräfel, Ljubicic zieht ab und Alidou fälscht ab zum 1:0. Er ja ausgeliehen von Eintracht Frankfurt an Köln. Sein 2. Tor, 10 Minuten vor Schluss. Ist wieder Ljubicic dran, der bringt Jan Thielmann in Position und der zieht ab zum ersten Saisontor. 2:0 für den 1. FC Köln. Frankfurt dezimiert sich danach noch weiter. 7 Minuten vor Schluss gibt's Gelb-Rot für Tuta nach dem Ellbogencheck an Chabot, hat in der 34. die Gelbe schon zu Gesicht bekommen. Köln nun seit 6 Partien gegen Frankfurt ungeschlagen.
Für uns ist essentiell wichtig, dass wir 2:0 spielen. Dass wir eine stabile Defensive jedes Spiel auf den Platz bringen, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir Spiele gewinnen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft heute hervorragend gemacht. Dementsprechend können die Jungs heute Abend auch mal vielleicht dann einen Kölsch trinken. Hoffentlich nicht zu viel, weil wir dann in Hoffenheim natürlich wieder viel vorhaben. Ich weiß selbst, es ist Karneval in Köln, es gibt einige Termine.
Dienstag ist FC-Sitzung.
Unter anderem, genau. Aber für mich entscheidend ist das Spiel am Sonntag. Und das haben die Jungs, glaube ich, auch anhand des Trainingsplans gesehen.
Ja, Thomas Reis, Sie wissen, wie Abstiegskampf funktioniert, haben das mit Schalke geradezu heldenhaft gemacht, auch wenn es am Ende aufgrund der Hypothek aus der Hinsehe nicht gereicht hat. Welchen Wert hat dieser Sieg für die Kölner?
Ja, zum einen hat jeder Sieg unheimlichen Wert. Und,
ist das so eine Art Befreiung?
Ja, mit Sicherheit ist es, ob es eine Art Befreiung ist, auf jeden Fall war es unheimlich wichtig. Und du kannst mit einer gewissen Euphorie, die sich, die du als Trainer mal wieder ein bisschen Grenzen halten musst, aber zumindest mit dem Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele reingehen, weil du hast die Möglichkeit, in der Tabelle zu klettern, zumindest auch andere Mannschaften an dich ranzuholen, dich vielleicht von unten abzusetzen und ja, man sieht, wie eng die Tabelle ist.
Gemeinsam
verloren durch ein kurioses Tor. Und die Kölner haben, ich muss sagen, ähnlich wie Schalke, natürlich eine riesen Fanbase, ein tolles Stadion, wo sie immer wieder mit Euphorie getrieben werden. Und ich denke, dass da auf jeden Fall in Köln einiges möglich ist. Und du hast wenn es vielleicht nicht ganz optimal läuft, ja, wer weiß, kannst du halt vielleicht über die Relegation, die keiner spielen möchte, aber zumindest über diesen Bildungsweg, sage ich mal, dann die Liga halten. Aber noch haben sie eine Riesenchance und je nachdem, wie die nächsten Spiele laufen, ist auf jeden Fall mit Köln zu rechnen.
Warum haben die Kölner gestern endlich mal auch doppelt getroffen? Nur weil Lothar da war oder hatte das möglicherweise auch noch andere Gründe?
Ja, ich glaube, in so einem Spiel ist es halt, ich habe ja auch den ein oder anderen, das ein oder andere Spiel gespielt, wo es halt um Abstieg in meiner Zeit in Italien vor allem.
Bei Sampdoria Genua.
Genau, das ist halt einfach, wenn du da bist, du normalerweise immer ein Tor zurück in den meisten Fällen und dann fängst du schon an und denkst, pff, wir treffen so schon nicht und jetzt müssen wir zweimal treffen, um zu gewinnen und dann fangen diese Selbstzweifel an und dann funktioniert nichts. Und da haben sie halt das erste Tor geschossen und dann kamen natürlich die zwei rote Karten auch noch dazu, die das ganze Spiel dann halt auch noch etwas einfacher, sage ich mal, gestalten. Und dann hast du halt einfach noch mehr Mut und noch mehr Lust, irgendwie das Spiel dann zu schließen, weil ein 1-0 im Abstiegskampf reicht nie. Du bist bis zur 96., 97. Minute, hast du das Gefühl, deine Knie zittern, hast du das Gefühl, hey, jetzt irgendwie ein abgefälschter Ball oder der geht mir am Arm oder eine Fehlentscheidung oder was auch immer und dann ist das alles wieder weg. Von daher, ich glaube, den Kölnern war das gestern sehr, sehr wichtig, dass sie noch das Zweite machen, um einfach dann auch mal so ein Stück weit etwas entspannter zu sein.
Welchen Eindruck hattest du vom 1. FC Köln?
Erstens mal verdient gewonnen. Und wir lassen jetzt mal die Frankfurter weg, die haben nicht gut gespielt, aber für Köln war natürlich der Druck riesengroß. Wichtig war, glaube ich, auch für mich, dass die Mannschaft an das neue System, das der Trainer spielen lässt, nämlich mit weniger Flanken, vor allem aus dem Halbfeld, wo ja Baumgart sehr viel Wert gelegt hat. Die spielen unten, die haben vorne mit Thielmann einen schnellen Stürmer, der wuchtig ist, kompakt ist, aber über seine Schnelligkeit kommt, nicht so wie Selke oder wie andere Stürmer, die 1,95 sind, haben sehr kompakt, sehr diszipliniert gespielt im 4-3-3. Waren auch teilweise hochgestanden. In der ersten Halbzeit haben sie viel im Frankfurter Aufbauspiel, haben sie sehr früh gestört, haben auch dadurch Ballgewinne gehabt. Und für mich hat die Mannschaft einen sicheren Eindruck hinterlassen. Vor allem hat sie das, was der Trainer ihnen mitgegeben hat, was uns vor dem Spiel erklärt hat, hat die Mannschaft meiner Meinung nach perfekt umgesetzt. Kompakt und aggressiv im Defensivverhalten und dann eben auch, wie man dann auch beim zweiten Tor gesehen hat, mit einem schnellen Umschaltspiel und da haben sie auch die Spieler dafür und sind wenig mit den Flanken gekommen und ich glaube, die Mannschaft hat es verstanden und dann eben so ein Sieg, ein verdienter Sieg, der dann mit so einem Spiel zustande kommt, wie es Köln in den letzten 2-3 Jahren nicht gewohnt ist, ist natürlich dann auch der Glaube des Spielers mehr, was der Trainer erklärt, ist ja wunderbar, aber dass es funktioniert, das spricht ja dann für den Trainer und die Mannschaft glaubt natürlich dann daran, an dieses neue System, an ihre eigenen Stärken. Und ich glaube, dass es nicht nur 3 Punkte waren, sondern eben auch für den Kopf, eben auch mit 2 Toren, ohne Gegentor, so ein Spiel zu gewinnen, für die nächsten Wochen enorm wichtig.
Dann war es ja auch so, dass er nicht gegen irgendeinen Gegner gespielt haben, sondern gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch mit Sicherheit einen ordentlichen Ball spielen können. Und das Ganze rundet natürlich den Sieg dann noch mehr ab.
Ja, absolut.
Ich glaube, dass es wichtig ist, mit Marvin Schwebe hinten einen Torwart drin zu haben im Abstiegskampf, der eine absolute Bank ist. Gestern auch wieder, glaube ich, in der ersten Halbzeit einmal sehr gut gehalten. Und dass der Glaube da ist bei den Fans auch wieder mit so einem Sieg. Und ohne die 3 etatmäßigen Stürmer, Selke, Waldschmidt und Uth, dann so ein Spiel zu gewinnen, setzt vielleicht auch noch was frei. Und die Kölner müssen ja mehr oder weniger drin bleiben, weil wenn sie jetzt absteigen, dann will man sich gar nicht ausmalen, was mit der Transfersperre im Sommer dann passiert, also wenn
absolut,
der halbe Kader auseinanderfällt und sie nicht nachrüsten können.
Und man muss noch mal sagen, 5 junge Spieler unter 22.
Ja.
Also das ist dann vielleicht auch aus der Situation heraus ein Glücksfall für den FC Köln, dass sie eben auf diese jungen Spieler, wo sie dann ja auch in die Zukunft unbedingt setzen müssen, ob sie erste oder zweite Liga spielen. Aber die jungen Spieler haben so abgeklärt gespielt. Also ich habe vorhin Finkgräfe erwähnt, hinten links eine Bank, defensiv, taktisch, tolles Verhalten, immer wieder nach vorne Druck gemacht, hohe Geschwindigkeit mitgebracht, auch mal im Dribbling und so weiter. Das zeigt, dass die Mannschaft trotz der Situation ein gewisses Selbstvertrauen mitgebracht hat gestern. Und deswegen glaube ich schon, dass der FC Köln, ja, Relegation, Union Berlin ist vielleicht die 4. Mannschaft, die noch da hinten sind, aber ich sehe in erster Linie 3 Mannschaften, die einfach diese 3 letzten Plätze, wo ja eigentlich gar keiner stehen will, aber die stehen halt da hinten mit Mainz und Darmstadt und Köln, dass eben auch diese 3 Mannschaften im Endeffekt ihre eigene Meisterschaft haben, um um Platz 16.
Um den Relegationsplatz.
Vielleicht auch schon Union Berlin noch dabei, ja. Liegen ja in Leipzig ja. irgendwo zurück. Aber wie gesagt, Union hat da noch ein Spiel in Mainz. Da kann einiges passieren. Und deswegen ist vor allem jeder Dreier da hinten sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, man hat gehört bei der Übertragung, dass Lothar bei Köln einen absoluten neuen Lieblingsspieler hat. Finn Krefe, den er sehr
ja, gelobt hat mir gut und schon gefallen. In Richtung kommt aus München-Gladbach, weißt du, da sind schon andere Spieler groß geworden.
Ja. Steilvorlage. Ja, ich weiß nicht, ob das für Köln so schlecht kommt. Klar, jeder würde gerne Transfers machen und alles, aber man sieht, mit den jungen Spielern kriegen sie was hin. Und ich denke auch aus der Erfahrung einfach, wenn ein Trainerwechsel kommt, ist es oftmals auch für den Trainer einfacher, mit jungen Spielern zu arbeiten, die einfach genau das machen, was der Trainer sagt, und ohne zu hinterfragen. Und dann hast du keine 15 Trainer auf dem Platz, wo jeder genau weiß, ach, das bringt doch nichts, diesen Pass habe ich schon tausendmal gespielt, der hat nichts gebracht, dann spiele ich ihn jetzt auch nicht, sondern das sind halt junge Spieler, die marschieren und die versuchen, das umzusetzen, was der Trainer sagt. Und dann hat man manchmal das Gefühl, ach, jetzt klappt's doch. Aber von daher, ich finde es spannend, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und ich glaube, auch für die Jungs war das natürlich für den Verlauf der Karriere, der jetzt noch kommt, was Gutes.
Spannender Ansatz. Man erinnert sich ja an den VfB Stuttgart mal vor 20 Jahren mit ganz jungen Spielern. Da ist auch was Tolles draus entstanden. Ganz weit zurückgedacht, der 1. FC Nürnberg in den 80er Jahren, als ein paar Spieler gegangen sind. Das war dieser Spieleraufstand und dann sind sie mit einer jungen Truppe, glaube ich, auch ganz gut durchgekommen.
Aber interessant wird es dann für mich, meine aus Trainersicht dann, wenn jetzt die vermeintlich gestandenen Spieler, gerade die Stürmer, wenn die alle zurückkommen, wie du das dann als Trainer dann dementsprechend gut kommunizieren musst, gut handeln musst. Wenn die Jungs oder die jungen Spieler das so weitermachen, gibt es natürlich einerseits keinen Grund, aber dann ist es wichtig, dass es in der Mannschaft, dass du das gut handelst. Und das wird dann auch eine sehr wichtige und spannende Aufgabe dann auch für den Trainer werden.
So ist das. Auf alle Fälle wichtige Punkte für den 1. FC Köln, aber es kann aus Kölner Sicht nur ein Anfang sein. Und die Mainzer wollen natürlich auch dranbleiben. Und Darmstadt 98 hat sich auch noch längst nicht aufgegeben. Es gab gestern Abend unschöne Bilder in Berlin. 33 Minuten Unterbrechung beim Topspiel Hertha gegen den HSV. Die mittlerweile berühmt-berüchtigten Tennisbälle sind da geflogen. Wir wollen gleich Eindrücke mal einholen von Hansi Küpper, der das Spiel für uns kommentiert hat, und die Runde dazu befragen, wie sie das findet. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Ja. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Gestern Hertha BSC gegen den Hamburger Sportverein. Ein enorm wichtiges Spiel für beide Teams im Aufstiegsrennen. Aber Sven Schröter dann dominiert von anderen Umständen.
Anfang der zweiten Halbzeit stand das Spiel Hertha gegen den HSV vor dem Abbruch. Mehr als eine halbe Stunde war das Match unterbrochen, weil Fans Tennisbälle auf den Rasen geworfen hatten. In der ersten Halbzeit die beste Chance für den HSV. Dieser Lattenkopfball von Nemeth, der für Glatzel von Anfang an spielte. Benesch brachte den Ball im Nachschuss auch nicht unter. Und auf der anderen Seite war es Tabakovic. 42. Minute, der Pfosten 0:0 zur Pause. Ab der 53. Minute dann besagte lange Unterbrechung, als es wieder losging. Der HSV zunächst wacher. 57. Muheim mit der Führung für die Gäste. Ernst sieht nicht gut aus. Aber die Reaktion der Hertha. 62. der eingewechselte Reese. Heuer Fernandes und Tabakovic macht das 1:1. Alles war möglich, alles war drin. Der HSV hatte das bessere Ende für sich. 82. der eingewechselte Reis mit dem Siegtreffer für Hamburg. Der HSV springt auf Platz 2.
Sportlich ein ganz wichtiger Sieg für den Hamburger Sportverein im Kampf um den Aufstieg und für Hertha BSC nach dem Ausscheiden im Pokal ein empfindlicher Rückschlag. Wir wollen aber mehr über die Begleitumstände dessen sprechen, was wir gestern gesehen haben. Hansi Küpper, unser Kommentator, hat sich extra Zeit genommen für diese Sendung, hat einen Theaterbesuch abgesagt, habe ich mir sagen lassen. Hansi, vielen Dank dafür. Und schilder uns doch bitte einfach mal deine Eindrücke von gestern. Wann war dir klar, dass das, was wir dort erleben, über das hinausgeht, was wir vorher in den vergangenen Wochen gesehen haben?
Na, das war ungefähr so nach 8-9 Minuten dieses Protestes aus der Hertha-Kurve, also aus der Ostkurve, als man dann merkte, also sie machen immer weiter. In den letzten Wochen hatten wir ja auch diese Proteste, die dann in aller Regel so nach 3-4 Minuten aufgehört haben. Man hat immer schon gesagt auf der Fankurve, wir müssen nervig sein, sonst haben wir keine Stimme. Aber gestern war es dann irgendwann klar, dass es nicht aufhören würde. und dass sich halt irgendwann auch diese Grundsatzfrage stellt für Schiedsrichter Schlager, den wir gerade gesehen haben, kommt es hier zum Spielabbruch oder nicht? Die Geduld war sehr groß. Ich glaube auch, dass man Spielabbruch wegen dieser Thematik natürlich bei der DFL nicht gerne hat. Und dann hat es am Ende halt 33 Minuten gedauert, in denen viele Zuschauer auch schon nach Hause gegangen sind, bis das Spiel dann zum Glück weitergehen konnte. Die Ostkurve ist irgendwann wieder kollektiv gehüpft, hat kollektiv supported. Da war eigentlich Thorsten Matuschka an meiner Seite und mir klar, ja, es wird weitergehen, aber bis dahin gab es ein großes Fragezeichen, was die Fortsetzung der Partie angeht.
Wie viel Verständnis hast du für diesen andauernden Protest? Man kann es ja von ganz verschiedenen Seiten sehen und betrachten und auch bewerten.
Also zunächst mal habe ich, und deswegen wundern mich auch viele sehr negative Kritiken in meine Richtung, extrem hohen Respekt vor der Meinung der Fans. Ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, dass die Fans in Deutschland zu wenig mitgenommen werden. Ich habe bei allen relevanten Diskussionen, 50+1, Traditionsdebatte, Sicherheitsdebatte, immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fans die Basis von allem sind, die alles möglich machen, die auch für den Fußball sorgen, den wir lieben. Und deswegen habe ich grundsätzlich zunächst mal hohes Verständnis, zumal auch ich, das ist merkwürdigerweise auch völlig untergegangen, ein klarer Gegner dieses Investorendeals bin. Ich fand gut, dass er beim ersten Mal durchgefallen ist. Ich finde es traurig, dass er beim zweiten Mal gekommen ist. Ich habe Verständnis für alle Fans, die sagen, wir werden hier zu wenig mitgenommen. Aber ich habe natürlich nicht Verständnis für die Fans, die sagen, wir alleine haben die Deutungshoheit über den Fußball. Und das ist offensichtlich etwas, womit sie gestern nicht klargekommen sind, dass Thorsten Matuschka und ich am Mikro relativ deutlich gesagt haben, auch ihr müsst euch fragen lassen, ob die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt ist. Und diese Antworten, die würde ich dann gerne mal aus der Szene hören. Was wollt ihr? Wollt ihr den Spielabbruch, der gestern drohte? Nehmt ihr es im Kauf, dass vielleicht eure Hertha Punktabzüge bekommt? Was ist eure Strategie? Was ist euer Ziel? Und ganz nebenbei, man darf natürlich auch fragen, ob in der Vergangenheit wahrscheinlich zu wenig dagegen gesteuert wurde, weil es gab ja schon Mitglieder in Magdeburg, in Düsseldorf, die dafür gesorgt haben, dass, weil wir ja die 50+1-Regel haben, bei der Abstimmung so abgestimmt wurde, wie die Fans das wollten. Das hat halt nicht überall geklappt. Jetzt ist das Votum da, es darf verhandelt werden. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wenn ich auf die nächsten Wochen gucke, weil ich nicht so richtig weiß, was die Szene vorhat.
Also andere Positionen der DFL haben wir hier auch schon gehört. Die, dass diese Investition, die getätigt werden soll oder der Einstieg des Investors unerlässlich sei, um bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen und um die Bundesliga konkurrenzfähig zu halten, auch im Weltmaßstab, in der internationalen Konkurrenzsituation, in der sich die Bundesliga befindet. Und diese Dinge prallen aufeinander. Und ist nach deiner Wahrnehmung gestern eine neue Dimension erreicht worden?
Auf jeden Fall. Also durch dieses.
Ja, die ist ja definitiv erreicht worden, dass wir plötzlich 33.
Ja. Nee, sag ruhig, Trainer. Ich wollte es eigentlich in der Runde ansprechen, aber sag ruhig, was du meinst.
Ach so.
Nein, alles gut.
Ja, es ist ja eine neue Dimension. Wir hatten 33 Minuten und ich glaube, jeder von uns kann sich unschwer ausrechnen, dass, wenn das der Dauerzustand werden sollte, was wir gestern in Berlin erlebt haben, dass wir dann in den nächsten Wochen unruhige Zeiten haben, bei denen man nicht weiß, wo das für unseren Fußball landet.
Definitiv eine neue Dimension durch diesen anhaltenden Protest. Und ich frage mich halt, ob das Ziel dann ist, dass andere Zuschauer das Stadion verlassen, während diese Unterbrechung länger und länger wird.
Wie viele das sind, haben wir nicht nachgezählt. Ne? Also nur... Klar. Hansi hat gesagt,
sind zumindest welche schon mal welche gegangen, ja, weil sie keinen Bock gehabt haben zu warten. Haben ja auch ihre Pläne vielleicht, wollten noch irgendwie rechtzeitig nach Hause, war ein Abendspiel. Also es ist natürlich brutal, ich will da jetzt nicht unterbrechen, aber es sind welche nach Hause gegangen, weil sie eben auch diesen Protest nicht haben wollen. Sie sind vielleicht auch gegen Investoren, weiß man nicht. Aber nochmal, ich glaube,
dass... Wie siehst du es?
Unumgänglich ist, dass wir diesen Investorendeal eingegangen sind oder eingehen, weil es fehlen Gelder, wo andere Länder uns voraus sind. Und deswegen, die DFL machte nicht einen Milliardendeal mit Investoren, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Aber es ist nötig, um international konkurrenzfähig zu sein, weil die Vereine brauchen eben die Gelder, um dann die Spieler zu bekommen, die die Mannschaft, den Club verstärken. Und das ist ohne diesen Investorendeal nicht möglich. Protestieren ja, aber nicht auf diese Art und Weise.
Kann dazu vielleicht zu der
Konkurrenz. Ich würde einmal ganz gerne Schrott anhören.
Also ich finde für mich die Proteste, ich weiß jetzt nicht, ob sie angemessen sind oder nicht angemessen sind. Als Spieler finde ich das halt einfach, das Spiel leidet darunter. Du spielst eine Partie, wo aus Hamburger Sicht, aber auch die Hertha, das ist ein wichtiges Spiel, du spielst zu Hause, du kommst komplett aus dem Rhythmus. Also ich weiß nicht, wem damit geholfen ist, weil im Endeffekt, das ist eine Entscheidung, die, so wie ich jetzt verstanden habe, getroffen wurde, also die steht. Und protestieren kann man, aber eben will ich jetzt noch zusätzlich, dass meine Mannschaft darunter leidet, dass sie ein Spiel dann vielleicht deswegen auch verliert, weil sie aus dem Rhythmus kommt, weil sie 30 Minuten da irgendwie stillstehen muss. Ich finde auch, also im Endeffekt, ich habe jetzt in vielen Ländern gespielt und auch wenn man verhandelt mit Vereinen, verhandelt, hat man das Gefühl halt einfach, im Ausland wird oftmals finanziell auch mehr geboten. Als es in Deutschland der Fall ist.
In Deutschland, aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch genug, um ehrlich zu auch sein.
Also es geht ja nicht darum, was, ja, also ja. Ich will jetzt nicht sagen, was genug ist, was viel ist, was wenig ist. Mhm. Ich will einfach nur sagen, wenn du halt irgendwann mal einen Spieler haben willst, den vielleicht auch ein Premier League Club haben will, dann hast du gar keine Chance.
Nur ganz kurz zur Einordnung, also dieser Einstieg soll nicht dazu dienen, sozusagen Spieler zu finanzieren, sondern es soll in Infrastruktur, in Digitalisierung beispielsweise und so weiter fließen. Also das ist wichtig, das ist also jetzt nichts, was eins zu eins in irgendwelche Spielerverpflichtungen fließen soll.
Also erstmal, ich glaube, die Art der Ausschreibung oder wie das Ganze passiert ist, muss hinterfragt werden und da muss man die Fans ernst nehmen. Aber zum generellen Thema Investoreneinstieg, ich war diese Woche in England beim FC Fulham und habe dann nach dem Spiel mit Bernd Leno gesprochen, deutscher Torwart bei Fulham. Und der hat gesagt, in der Kabine bei Ihnen oder in England ist halt die Bundesliga nur diese Farmers League, die nicht ernst genommen wird, die nicht geschaut wird. Und er hat mir erzählt, zum Auftakt 2024, als am Freitagabend Bayern gegen Hoffenheim lief, hat er versucht, im Mannschaftsbereich, die waren da im Teamhotel, versucht, dieses Spiel auf den Fernseher zu bringen. Und dann lief aber parallel Burnley gegen Luton Town. Natürlich wollten alle Burnley gegen Luton Town schauen, weil sie sagen, das ist interessanter als die Farmers League, also die Attraktivität der Bundesliga.
Ist halt die Frage, ob die Attraktivität
nicht zu sehr.
Ist nur die Frage, ob man das dann so steigert, wie das dann auch in England natürlich, also es gibt Clubs wie Manchester, wie Chelsea, die sehr, sehr viel Geld ausgeben. Man hat vorsichtig formuliert nicht immer den Eindruck, dass das total zielgerichtet erfolgt. Es gibt ganz viele, ganz, ganz wichtige Aspekte. Hansi kommt gleich wieder dran, Hansi, aber ich möchte einmal noch Thomas Reis mit reinnehmen, der mit Schalke einen hochemotionalen und mit dem VfL Bochum auch sehr emotionalen Club trainiert hat. Wie nehmen Sie wahr, was wir gesehen
haben? Ja, zum einen möchte ich eigentlich sagen, dass wir, glaube ich, eine einzigartige Fankultur in Europa haben. Und das sollte uns eigentlich richtig stolz machen, ja, was in Deutschland ist. Für mich ist dann immer entscheidend oder wichtig, dass man halt versucht, eine direkte Kommunikation zu führen und soweit es geht oder soweit es möglich ist, vielleicht auch alle in die Pläne mit einzuweihen. Ich weiß, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, aber man hat auch gestern gesehen und wir haben es ja gehört, ich kann es auch nur aus Trainersicht sagen, dass es unheimlich schwer ist, wenn du permanent nicht weißt, Spiel wird wieder unterbrochen, dein Rhythmus wird irgendwo gestört und das ist auf Dauer natürlich kein Zustand. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man da sich irgendwo zusammenfindet, um die weiteren Spielabläufe dementsprechend nicht zu gefährden oder vielleicht, dass wirklich mal ein Spiel abgebrochen wird, sondern dass es dann sportlich auch letztendlich geregelt werden soll.
Hansi, was glaubst du, wie ist es möglich, dass die verschiedenen Seiten aufeinander besser zugehen und besser ins Gespräch kommen? Mehr aufeinander zugehen, besser ins Gespräch kommen? Überhaupt ins Gespräch kommen?
Also ich glaube, dass das sehr schwierig wird und ich glaube, diese Trennlinie hat sich gerade auch hier in der Runde gezeigt. Ich finde, wir sind schon ein komisches Fußballland. Wieso machen wir uns Gedanken darüber, was die Leute in England gucken? Ich weiß, dass es ein kleines Fußballland gibt in Europa. Ein Freund von mir ist da Experte. Da ist das Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund am Ende des Jahres nicht unter den Top 100 gekommen, weil sie natürlich die Premier League gucken. Jetzt sagen aber die deutschen Fans, und da bin ich zu 100% bei Ihnen, was interessiert mich das? Ich habe gestern ein Zweitligaspiel kommentiert mit 60.000 Zuschauern. Das kannst du in ganz Europa keinem erzählen. 2 Wochen vorher war ich auf Schalke, über 60.000, als der HSV da war. Und wenn wir mal eine Umfrage machen würden, bei den Menschen, die bei uns den Fußball hochhalten, die dafür sorgen, dass Sky 90 geguckt wird, dass die Menschen bei DAZN und bei Sky die Bundesliga live sehen wollen. Wenn wir diese Umfrage machen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass ungefähr 90% sagen werden, mir ist das relativ egal, was die Menschen in England denken. Ich interessiere mich für meinen FC Schalke, ich will wieder hoch. Ich will, dass mein HSV wieder hochgeht. Ich will, dass mein erster FC Köln nicht runtergeht. Das heißt, ich glaube, wir haben gerade in Experten-Talk-Runden eine gewisse Diskrepanz, weil da sitzen natürlich Leute, die den großen Fußball kennen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit, allem voran das FC Bayern, sehen. Aber wir haben in Deutschland zig Millionen Fußballfans, deren Perspektive bis hinunter in die dritte und vierte Liga eine ganz andere ist. Und
aber da glaube ich schon,
dass alle gut beraten sind, die Menschen nicht aus dem Auge zu verlieren.
Ja, wichtig ist aber, glaube ich, schon, dass die Bundesliga auch international bestimmten Ansprüchen genügt. Weil wenn man sich davon verabschieden würde, würde das auf Dauer, glaube ich, auch dem Interesse schaden. So sehr ich deinen Punkt verstehe.
Und wenn man von dem Spiel gestern spricht und von 60.000 Fans und dann vielleicht 40.000 Hertha-Fans, ich glaube, die Hertha spielt da noch mit, weil die einen Investor mit 777 haben, der als Ziel die Hyperkommerzialisierung ausgerufen hat. Also auch die Hertha spielt da nicht mit, weil sie nur aus Mitgliedsbeiträgen die Spieler kauft, sondern weil da natürlich auch Investoren drin sind. Das gehört schon mit dazu, auch in der zweiten Liga.
Gibt Widersprüche, keine Frage. Lothar?
Ja, ich glaube, viele Vereine sind auf Investoren angewiesen. Hertha hat es jetzt, haben wir in den letzten 3 Jahren erlebt und so weiter. Und wie gesagt, das Geld geht ja auch in andere Bereiche. Und von dieser Seite ist es abgestimmt. Fans haben das Recht zu protestieren, aber kein Spiel für eine halbe Stunde zu unterbrechen.
Ja, also ich glaube auch, dass man da irgendwie auf jeden Fall zusammenkommen muss, weil im Endeffekt, das tut dem Fußball nicht gut, also was auf dem Platz passiert. Aus Spielersicht, das ist halt sehr anstrengend und auch man kommt aus dem Rhythmus, man weiß nicht, wie man mit solchen Situationen dann sich am besten warm hält, dass man, wenn es dann wieder losgeht, auch gleich wieder bei 100% ist. Und ich glaube, dass man das damit allen geholfen ist, wenn man da zueinander findet.
Also es ist ein unheimlich brisantes Thema, das merken wir auch hier. Hansi, du hast eben die Reaktionen angesprochen, hast du gestern gespürt und heute, wie sehr dieses Thema die Gemüter erhitzt?
Ja, ich habe es persönlich gespürt. Ich bin nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs. Aber ich habe es natürlich dann zugetragen bekommen, dass ich zum ersten Mal Opfer eines Shitstorms geworden bin. Und das wiederum ist dann tatsächlich das, was mich befremdet von der anderen Seite. Dass also allein die Tatsache, dass Tusche und ich, also Thorsten Matuschka und ich, ab der 15. Minute permanent hinterfragt haben, ob das noch Sinn macht, ob das im Sinne des Vereins Hertha BSC ist, ob das im Sinne des Fußballs ist. Das alleine hat dazu geführt, dass die in den Kurven halt gesagt haben, da sind auch die Büttel des Systems und so, obwohl wir relativ deutlich gesagt haben, großes Verständnis für die Fans. Also wenn ich das dann erlebe, was hinterher noch thematisiert wurde, dann glaube ich, dass es sehr schwer wird, diese beiden Seiten zusammenzuführen. Der Investorendeal wird irgendwann Gestalt annehmen. Die Fans werden dagegen protestieren. Sie haben mit großem Recht gesagt, wir werden nie Teil dieses Deals sein. Die Frage ist natürlich, wie sich das dann in den Stadien in den nächsten Wochen darstellt. Wie gesagt, wenn das, was wir gestern erlebt haben, der Dauerzustand ist, dann kommen schwere Zeiten auf uns zu. Ein Kompromiss. Ein Zusammenkommen von beiden Seiten sehe ich leider nicht. Deswegen bin ich da auch ein bisschen ratlos.
Hansi, trotzdem vielen Dank für deine Eindrücke und auch für deine Einschätzung dazu. Viele Grüße, vielen Dank. Und ich glaube, es müssen halt die Seiten auch in irgendeiner Form zueinander finden. Denn so wird es auf Dauer nicht weitergehen können. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung dazu. Und man wird auch Fußball schlecht gegen Teile der Fans spielen können. Also Kommunikation ist sicherlich ein großes Thema. Wir werden es heute Abend nicht lösen. Ich würde aber gerne von dir wissen, was deine unmittelbare Zukunft anbelangt. Willst du Spielerkarriere noch fortsetzen?
Unheimlich viel Spaß, so mit euch hier zu sitzen und auch zu diskutieren. Und auch, ich war in dem einen oder anderen Stadion, habe ein Mikro auch in der Hand gehabt und es macht alles unheimlich Spaß. Aber es kribbelt noch in den Füßen, gerade wenn man im Stadion ist. Das letzte Jahr war etwas schwieriger durch Verletzungen, durch Vorfälle, ein Raubüberfall in Spanien, der noch dazugekommen ist mit der Familie, wo dann aus einer kleinen Verletzung eine größere geworden ist, eine OP. Da ist so ein bisschen was zusammengekommen in einem Jahr.
Hat man das schon mal gehört mit dem Raubüberfall?
Also ja, das nicht, war ja. auch in den ja. Medien. Also wir wurden in Valencia leider mit der Familie im Haus damals ausgeraubt. Ja. Und da war ich gerade verletzt. Also ich war gerade 4 Tage, ich hatte einen kleinen Muskelfaserriss. Aus dem Muskelfaserriss hatte ich meine 2 Kinder im Arm, wo ich die Treppen hoch und runter weggerannt bin. Dann eine größere Verletzung geworden und dann hat sich alles so ein bisschen zusammengetan. Das hat natürlich dem Fußball geschadet, weil ich dann nicht auf dem Platz stand, sondern lange Zeit auch außerhalb. Aber ich habe.
Gibt es Möglichkeiten?
Ja, wir sind jetzt in Gesprächen. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber für mich an erster Stelle nach diesem Ganzen, was da passiert ist, halt einfach die Lust nicht zu verlieren, die Motivation nicht zu verlieren. Das war für mich das Wichtigste. Und wenn jetzt noch was Passendes kommt, das wäre natürlich perfekt.
Drück mir die Daumen. Wie ist die Verbindung Weltmeister 90 und 2014?
Ja, wir haben uns ein paar Mal getroffen in der Vergangenheit, aber mit einigen natürlich Schweinsteiger, Lahm sieht man natürlich immer, man tauscht sich aus, wie wir uns auch mit den 74er austauschen, ja. wo man sich ja auch immer zwischendurch mal entweder im Stadion oder sonst irgendwo trifft. Also ich glaube, dass wir im Endeffekt alle da schon ein Team sind und da nicht der eine den anderen davonläuft, sondern man unterhält sich, man grüßt sich, man unterhält sich über Fußball hauptsächlich. Ja, aber man sieht sich eigentlich immer wieder, irgendwann, aber teilweise auch zu wenig.
Ja, es verbindet. Wir hatten hier mal einen Weltmeister von 54, Horst Eckel. Das war für mich auch eine ganz tolle Geschichte. Und ich erinnere mich, als ganz junger Reporter habe ich einmal Fritz Walter interviewt, als der SFC Kaiserslautern Anfang der 90er deutscher Meister wurde. Vergisst man auch nie. Und Thomas, bevor wir zu Leo gleich kommen, wie ist die aktuelle Situation? Gibt es Angebote?
Nein, Angebote sind noch nicht da. Alle Trainerstellen sind ja besetzt. Natürlich
also wartet man. HSV hat noch nicht angeklopft.
Nein, alles gut. Im Endeffekt macht Tim Walter da auch tolle Arbeit. Haben jetzt in Berlin gewonnen. Also man gönnt da auch seinem Kollegen nichts Schlechtes. Und man wartet und schaut, was die Zukunft bringt. Im Endeffekt ist man auf dem Markt. Und man hofft, dass man demnächst wieder eine Stelle bekommt, weil so langsam fängt das Kribbeln schon an. Ja.
Wird es langweilig?
Ja, es wird schon irgendwo dann ein bisschen langweilig. Deswegen sind auch so Sendungen eine willkommene Abwechslung, dass man sich einfach mal wieder präsentieren kann, mal mit Kompetenz Leuten dann spricht über Fußball. Man versucht, sich ein bisschen fortzubilden, indem man vielleicht seine eigene Philosophie nochmal drüber nachdenkt und hofft, dass dann der ein oder andere Verein irgendwann mal Interesse hat, wo man dann auch sagt, okay, da passt man definitiv hin.
Hält Schalke die Klasse?
Ja, definitiv. Dafür ist der Kader zu gut. Sie sind in einer schwierigen Situation. Sie haben gestern ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen, um zumindest nicht ganz unten reinzurutschen. Und ich denke, dass genug Qualität da ist. Es wird mit Sicherheit nicht einfach. Es werden auch noch mal ein paar Rückschläge kommen. Die Saison ist sehr, sehr wechselhaft, sehr wackelig. Aber ich gehe von aus, dass die Mannschaft dann letztendlich auch sicher die Klasse halten wird.
Michael Leopold ist bei uns im Studio.
Ich könnte mir Thomas sehr gut bei Union Berlin vorstellen, aber das ist nur so ein Gedanke meinerseits an dieser Stelle. Und da haben wir auch im Moment noch einen Trainer, ne? Auch wenn er von oben zuguckt.
Wäre das ein Club?
Ja, aber ich will jetzt nicht über Einzelne, das ist, finde ich, unkollegial gegenüber den Kollegen. Ja. Es gibt mit Sicherheit Vereine, wo man sich sieht, wo man sagt, Mensch, mit der Art, wie man selber ist, da passt man hin. Deswegen habe ich gesagt, passe ich auch super ins Ruhrgebiet. Deswegen habe ich auch den Wechsel dann gesagt, ich möchte zu Schalke 04. Und wenn irgendein Verein anklopft, dann denke ich, dann wird man sich dann dementsprechend unterhalten.
Jetzt aber endgültig der Ball zu dir. RB, Union?
Ja, war tatsächlich kein Teasing, war nur so ein Gedanke von mir. Aber wir haben ja Union gleich im Angebot. Ja. Ne? Leipzig hat 14 Mal nicht zu Null gespielt. Heute haben sie den Torwart gewechselt. Marco Rose hat es ja angekündigt im Vorfeld schon. Schauen wir mal, ob es gefruchtet hat. Es sieht ganz gut aus für die Leipziger.
Alles klar, gleich die XXL-Highlights mit Patrick Helmes, dem Torjäger früherer Zeiten und Laufwunder, manchmal.
Ja. Torschützenkönig gestern beim Hallenturnier haben uns tatsächlich auf Instagram jetzt schon ein paar Leute angeschrieben, die Sendung gucken und sagen, gestern haben wir Fußball gespielt und er war Torschützenkönig. Aber ich werde ihm nochmal gratulieren.
Patrick Helmes, wunderbar. Gut, also dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser sehr, sehr spannenden Runde, unter anderem mit 2 Weltmeistern. Und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und verweise auf die XXL-Highlights gleich im Anschluss. Dankeschön, schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Wow.
what does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.